Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich auch, wieder mal hier bei euch zu sein, in der Kreuzkirche. War ja nicht das erste Mal, sondern schon ein paar Mal hier. Und ich freue mich, dass ihr hier seid und Gott lobt, ihm die Ehre gebt. Denn die Gemeinde ist der einzige Ort, wo Gott gelobt wird. Und er freut sich darüber. Auch wenn wir keine große Background-Musik haben, wenn es von Herzen kommt, dann ist es so. Ich habe heute Nacht mir immer überlegt, wie heißt das nochmal, mutig komme ich vor deinen Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dieses Lied ging mir durch den Kopf. Und als ich heute hierher geschaut habe, das erste Lied, was ich ausgesucht habe, war das Lied wunderbar. Deshalb möchte auch ich mutig anfangen und mutig vor seinen Thron kommen mit euch zusammen und wissend, dass wir durch den Sohn freigesprochen sind. Es ist das Größte und das Wunderbarste. Ja, ich bin Schwabe, komme aus Tübingen, Württemberg und habe dort meine Jugend verbracht. Was ich euch heute sagen möchte, sind Erfahrungen meines Lebens, und zwar die geistlichen Erfahrungen meines Lebens, wofür ich ungeheuer dankbar bin, denn ich bin ihm begegnet, aber hört zu, wie es anging. Könnt ihr mich gut hören, überall? Ja. Ja, ich erinnere mich an die Zeit, ich war gerade 18 Jahre alt, nach meiner Konfirmation, ging ich in den CVJM Tübingen. Walter Goltsch hieß unser Jugendwart und er begeisterte mich einfach. Ich fand dort gute Freunde, lernte Gitarre spielen und machte aktiv bei Fahrt- und Lageraktivitäten mit. Wir waren auf vielen Freizeiten und Zeltlagern. Es war eine schöne und eine erfüllende Zeit für mich. Während dieser Zeit hörte ich oft in Andachten und in großen Veranstaltungen Predigten von Wilhelm Busch, von Billy Graham und natürlich von unseren Jugendwarten, die auch in jeder Gruppenstunde eine Andacht hielten. An Gott glaubte ich schon. Ich hatte es ja mit Jesus an meiner Konfirmation ernst gemeint. In Gesprächen mit meinen Schulkameraden verteidigte ich ihn sogar. Ich wurde dann später selber Leiter einer Jungenschaft mit einem Freund zusammen. Wir nannten uns Kerusker. Natürlich ein bezeichnendes Wort, damals Kerusker, und trafen uns jede Woche in einer Hütte, die uns mein damaliger Chef, der Herr Meier von der Maschinenfabrik Meier, wo ich derzeit eine Lehre als Maschinenschlosser machte, zur Verfügung gestellt hatte. Wir hatten ein erfolgreiches Programm mit Liedern, mit Spielen und lustigen Sachen, aber auch mit einer Andacht, die nicht fehlen durfte. Und immer wenn ich die Andacht halten musste, war es mir unbehaglich. In Erinnerung ist mir eine Andacht über das vierfache Ackerfeld. Ich las das Gleichnis vor und konnte es aber nicht auslegen, obwohl Jesus es am Schluss ja selbst getan hat. Mir fehlte irgendwie der Durchblick. Heute weiß ich natürlich, mir fehlte einfach sein Geist. Ich hatte nicht seinen Geist. Ich glaubte zwar an Gott, doch nur vom Verstand her und der Theorie. Ja, der Geist Gottes, um ihn geht es ja in der Bibel sehr oft. Er ist es, der uns lebendig macht und uns glauben lässt, der uns erst in die Lage versetzt, dass wir an ihn glauben können. Der Apostel Petrus sagt dazu, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dies gilt allen, die von Gott berufen werden oder die sich von Gott berufen lassen. Und im Galaterbrief, da sagt der Apostel Paulus, es ist der Geist seines Sohnes, den Gott in unser Herz gibt, sodass wir zu Gott, lieber Vater, sagen dürfen. Ihr seid jetzt Kinder Gottes und Erben. Und dieser Geist, ist das Siegel und bestätigt uns als sein Eigentum und ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, während meines Studiums in Nürnberg war ich am Anfang öfters im Gottesdienst in der Reformationsgedächtniskirche. Aber irgendwie dachte ich immer, dass Glaube ganz anders sein müsste. Dann lernte ich Anneliese kennen, wir verliebten uns und hatten auch viele Gespräche über den Glauben. Ich konnte ihr ziemlich gut erklären, was der Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Lehre ist. Aber das war eben auch nur Kopfglaube, Theorie. Wir heirateten evangelisch in Eckloffstein, meine Frau war katholisch damals. Kurz nachdem unser erster Sohn Stefan geboren war, wechselte ich meine Stelle als Ingenieur bei Möbels und Ruppert und wir zogen nach Geroldsgrün, wo ich bei Faber-Castell anheuerte. Dort hatten wir eine Firmenwohnung im Faberhaus, gleich gegenüber der Fabrik. Daneben war der Kindergarten, der Friedhof, die Kirche und das Kantorat und ein kleiner Faberpark. Und der Hausarzt wohnte gleich daneben. Also es war ideal. Es wurde uns bald klar, dass uns Gott gerade dorthin geführt hatte, in den tiefen Frankenwald, im Zonenrandgebiet damals. Dort gingen wir auch öfters in die Kirche. Meistens predigte Pfarrer Gerhard Hegel, aber seine Predigten sprachen mich nicht besonders an. Als dann aber die Fackelträger vom Bodenseehof mit Charlie Moore und seinem Team und jungen Leuten aus USA und Kanada die Zeugnis gaben und neue Lieder sangen, kamen, sprach mich das viel mehr an. Und dann kam eine Zeltevangelisation nach Naila, ganz in der Nähe. Wir waren dort. Anneliese lud mich dazu ein. Am letzten Abend rief der Evangelist, Dr. Bergmann, weiß nicht, ob ihr noch kennt, am Ende der Veranstaltung zurückzubleiben, zu Jesus zu kommen. Anneliese und ich schauten uns an und wir entschlossen uns, diesen Schritt zu tun. So luden wir beide am gleichen Abend Jesus in unser Leben ein. Das war der 13. September 1973. Ja, und da heißt es in der Bibel bei Johannes, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist die Befähigung und das ist die Möglichkeit, die Gott uns schenkt, seine Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, und Paulus sagt im Epheserbrief, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, Gottes unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus, seinen Sohn, als seine Kinder, als seine Gegenüber zu gewinnen, zu suchen, zu haben. Und dann heißt es, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott hatte viel Freude, dies zu tun. Und er hat sich das von Anfang an schon vorgenommen. Bevor er die Menschen geschaffen hat, hat er schon gewollt, dass er ein Gegenüber bekommt, mit dem er reden kann, dass er Kinder bekommt, die ihn lieben, mit denen er reden kann und die es schätzen, was er für sie getan hat, nämlich seine ganze Liebe, seine ganze Herrlichkeit, die er hat, ihnen mit ihnen zu teilen. Das ist das Größte, was wir erfahren und erwarten dürfen. Und darin zeigt sich seine große Liebe und Weisheit, die er von Anfang schon hatte, vor Grundlegung der Welt. Mir fielen die Schuppen von den Augen. Ja, so stellte ich mir den Glauben vor. Jetzt konnte ich erst richtig glauben. Ich war völlig überzeugt und alle Zweifel waren weg. Es war so befreiend. Es machte mich froh und es befreite mich von meinen Ängsten, die ich damals hatte. Ich dachte damals, als ich Jesus angenommen hatte, wenn nur ein Mensch durch mich zum Glauben kommt an Jesus, dann hat sich mein Leben schon gelohnt. Und auch war mir genauso deutlich geworden, dass Gottes Wort, die Bibel, die Schlüsselrolle spielt. Dass sie die Basis unseres Glaubens ist. Und dass derjenige, der mit Jesus lebt, sein Wort braucht. Jesus sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in meinem Wort bleibt, der bringt viel Frucht, weil ich es durch ihn handeln werde. Ja, ich habe angefangen, selber die Bibel zu lesen. Endlich begann ich sie zu verstehen. Und das machte mir Freude. Auch die Bücher von Gerd Bergmann halfen mir zum Verständnis weiter. 3 Jahre später hat mich ein Bruder in den Gideon-Bund gebracht. Und mein erster Einsatz war in einer Reha-Klinik in Bad Steben bei Sekretärinnen mit Haltungsschäden. Ich bezeugte ihnen einfach, was ich erfahren hatte, und dann schenkten wir ihnen hinterher unsere Gideon-Testamente. Das war mein erster Einsatz als Gideon. Noch war ich noch gar kein Gideon, aber als Gast erstmal. Wir waren sehr aktiv in vielen Schulen damals, auch Krankenhäusern und Gefängnissen. Und das hat sich bis heute bestätigt. Bis heute tun wir diese Dienste viele, viele Jahre. Damals wurde mir auch klar, dass erstmal eine Entscheidung für Jesus notwendig ist. Und auch ein Bekenntnis. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater und seinen Engeln. Und ab dieser Zeit sah ich diese Arbeit auch als meinen Dienst am Wort Gottes an. Wir waren aktiv mit der Gruppe Hof, da startete ich, dann später mit Bamberg, dann mit Bamberg-Forchheim, dann mit der Gruppe Erlangen und seit 13 Jahren mit der Gruppe Forchheim. Also eine lange, 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 lange Geschichte als Gideon. Eine besondere Erfahrung hatte ich 2001 in Kenia. Da waren wir 30 Gideons aus allen Ländern, aus internationalen Ländern, in Kenia 2 Wochen lang und waren jeden Tag unterwegs in Schulen und im Gefängnis und im Krankenhaus. Und ich habe da damals, als ich vor den Schülern stand und die sich gefreut haben, das Wort Gottes zu bekommen und mit Liedern dann bedankt haben, hat mich das tief bewegt. Und ich hatte mir damals vorgenommen, ich bete jeden Tag für Kenia. Und ich muss bekennen, ich habe es nicht ganz durchgehalten wieder. Ich habe es wieder weitergemacht, aber es hat mich sehr bewegt. Und es war eine unglaubliche Erfahrung. Besonders als wir in dem Frauengefängnis in Mombasa waren, mit Gideons, mit einheimischen Gideons, mit kenianischen Gideons und kenianischen Gideon-Frauen, sonst hätten wir gar nicht als Männer reingedurft. Und wie der amerikanische Bruder gefragt hat, ob sie Jesus annehmen wollen. Sie haben die Botschaft des Evangeliums ihnen natürlich vorher dargelegt. Da haben die 200 junge Frauen, die da waren, junge Frauen, wie mit einer Stimme gesprochen, yes, yes, we want. Wir möchten Jesus annehmen. Es war ein offener Himmel. Ich habe das also wirklich erlebt, wie diese Menschen wirklich mit ganzem Herzen Jesus angenommen haben. Es war eine wichtige und prägende Erfahrung, die ich damals gemacht hatte in dieser Arbeit. Und Jesus sagt ja, ich habe, für mich war das ganz wichtig, dass ich Jesus bekennen sollte und habe das auch gemacht. Als ich zum Glauben kam, habe ich das gemacht und so ziemlich jedem gesagt, dass ich zum Glauben an Jesus gekommen bin und was ich mit ihm erlebt habe. Man muss sich das vorstellen, wie ein Baby, das neu geboren worden ist, es schreit. Es war manchmal zum falschen Zeitpunkt, ist mir heute bewusst, aber so ist es nun mal. Wenn man zum Glauben kommt, freut man sich und dann hat man das Bedürfnis, es weiterzugeben. Bei mir war es so. In unserem Faberhaus ist damals auch ein Hauskreis entstanden. Es war eine richtige Aufbruchstimmung. Und wir fanden viele Freunde und Gläubige, die diesen Weg auch gingen. Pfarrer Hegel besuchte uns auch und freute sich, was Gott gewirkt hatte. Nach einer Bibelstunde in der Nachbargemeinde wurde mir bewusst, dass ich noch nie meine Schuld, die sich in meinem Leben angehäuft hatte, vor Jesus bekannt hatte. Das tat ich dann und bekannte alle Sünde, die mir bewusst geworden ist, die mir gezeigt worden war, bei einem Seelsorger. Er sprach mir im Namen Jesu Vergebung zu. Das machte mich sehr froh und ich war befreit von dieser Last. Johannes sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und euch von aller Untugend reinigt. Ein wichtiger Schritt in meinem Leben, dass ich das erkannt habe. Die eigentliche Sünde von uns Menschen ist ja unser Unglaube, dass wir unserem Schöpfer gegenüber gleichgültig sind und selbst bestimmen wollen, was gut und böse ist. Damals von dieser Frucht hat Adam und Eva gegessen. Das ist eure Sünde, dass ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt. Als Jesus zu predigen begann, sagte er, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Das ist ein wichtiger Schritt. Er führt in die Demut. Er lehrt uns, im Glauben zu leben und in der täglichen Reinigung zu leben. Das wird es immer wieder, jeden Tag bekennen, wenn wir untreu geworden sind und Jesus vergibt uns. Es führt zur Glaubensgewissheit. Die belastende Schuld ist weg, schenkt Freude am Herrn und echte Buße muss auch sichtbar werden in unserem täglichen Leben. Wenn sich Glaube nicht irgendwo in unserem Leben zeigt, dann ist es kein echter Glaube. Heute, wenn ich zurückschaue, ist mir deutlich, dass Glaube ein großes Geschenk von Gott ist, das sich entfalten wird, ja wachsen soll, wie es Paulus sagt. Er muss vom Kind zur Mannesreife wachsen. Und er wird wachsen, wenn wir an seinem Wort bleiben. So, dass wir Jesus immer besser kennenlernen und unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt werden. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir waren dann schon wieder umgezogen nach Kirchehrenbach, hatten inzwischen 4 Kinder geschenkt bekommen, Eva und Andreas sind in Naila geboren, Stefan und Beate in Erlangen. Die Wohnung damals in Geroldsgrün war zu klein geworden und in der Firma Faber-Castell hat sich vieles verändert, was mir nicht ganz so gefallen hat. Aber ich habe dort sehr viel gelernt und jetzt war die Zeit gekommen, dass ich wechseln sollte. In diesen 7 Jahren dort im tiefsten Frankenwald hat uns Gott reich gesegnet und wunderbar geführt. Wir waren in einer lebendigen Gemeinde. Es gab viele feine Gottesdienste. Wir waren oft auf Freizeit mit unseren Kindern, oft am Bodenseehof. Und ich muss sagen, für die Eltern, es war ein Segen, dass wir auf solchen Freizeiten gewesen sind, auch für unsere Kinder. Stefan kam bei einer Skifreizeit zum Glauben, hat uns eine Karte geschrieben, oh, ich habe Jesus gefunden. Die Beate hat am Bodenseehof uns bezeugt, dass sie zu Jesus gefunden hat. Und auch Eva hat es getan. Und auch der Andreas kam später zum Glauben und war aber auch auf einer Bibelschule. Es hat also für unsere Kinder ein Segen, wenn sie die Beziehung mit Jesus intensiv erfahren und auch im Glauben ja, Schritte tun. Ich fand eine neue Stelle in Nürnberg bei Schwanstabilo, auch auf wundersame Weise. Mein Studienfreund Peter Krückel brachte mich in seine Firma, in der ich eine neue Aufgabe in der Produktentwicklung bekam. Es gab in meinem Leben immer wieder solche Momente mit einer neuen Erkenntnis, die mir der Herr zeigte. Bei einem Einsatz mit einem Fackelträgerteam in Forchheim und Peter Reed war das der Fall. Wir waren damals in einem Asylantenheim, mit Werner Saar übrigens, er war mit dabei. und wollten den Leuten gemeinsam mit den Bibelschülern dort eine Bibel schenken und ihnen von Jesus zu erzählen und Lieder singen. Aber keiner war da. Niemand kam. Das war für mich sehr enttäuschend und frustrierend. Aber als die Lieder erklangen, siehe, da kamen auf einmal immer mehr Asylanten herunter. Und es wurde ein ganz besonderer, gesegneter Abend. Das machte mir es so klar, dass Jesus handelt und wir nur staunen können, was plötzlich geschieht, wenn er im Boot ist. Bei mir fiel wieder mal ein Groschen. Ich muss es nicht selber machen wollen. Nein, Jesus ist es, der alles vermag. Und er ist in uns, und das ist das große Geheimnis des Evangeliums. Jesus in uns, das ist die Botschaft der Fackelträger übrigens auch. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich das endlich begriffen habe. Aber dann hat sich alles geändert. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, der mir die Kraft dazu gibt. Das ist Jesus. Durch die mächtige Kraft, schreibt Paulus im Epheserbrief, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre für alle Zeit in der Gemeinde und durch Jesus Christus in Ewigkeit. Diese Erkenntnis, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, hat mir sehr geholfen und einen richtigen Push gebracht in meinem Glaubensleben. So wie wir Christus angenommen haben, so sollen und dürfen wir auch jedes Wort Gottes annehmen und glauben. Und das dann in der Praxis umsetzen. Wir brauchen uns nicht mehr selber abmühen, müde werden und frustriert und am Ende mit Burnout enden oder aufgeben oder im Zweifel stecken bleiben. In meinem Berufsleben bei Schwan und auch bei meinen Einsätzen als Gideon habe ich mich oft auf dieses Wort im Glauben bezogen. Und ich habe erleben dürfen, wie er mir Kraft und Ruhe gegeben hat. Und oft hat er auch Gelingen geschenkt. Hier in Kirch Ehrenbach konnten wir uns in dieser Zeit ein Haus bauen. Ich war voll beschäftigt, tagsüber in meiner Aufgabe bei Schwan und abends noch bauen. Aber es ist gelungen. Er hat mir die Kraft und die nötigen Fähigkeiten dazu gegeben. Und mein Glaube spielte in dieser Zeit eine große Rolle. In der Firma bekannte ich meinen Glauben, wenn eine Gelegenheit dazu war, auch. Und das war oft der Fall. Es war eine ganz besondere Zeit, denn auch Peter, mein damaliger Chef, fand zu Jesus. Er wurde auch Gideon. Wir hatten einen Hauskreis bei ihm, wo einige Freunde gläubig wurden. Auch in Kirch Ehrenbach war ein Hauskreis nachdem wir unser Haus gebaut haben, hatten entstanden. Gemeinsam waren wir auf Freizeiten mit den Fackelträgern und öfters auch mit den württembergischen Brüdern am Millstätter See. Es ist eine sehr bewegte, auch aktive Zeit. In der Theologie kannten wir uns gut aus, bildeten wir uns jedenfalls ein, und haben uns als Durchblicker und als tolle Christen gefühlt, bis uns Gott auf den Boden zurückgeholt hat. Ein neues Produkt ging voll daneben. Welche Beziehung hatte ich wirklich zu Jesus? War er wirklich mein Herr? Oder brauchte ich ihn nur zur Errettung, ihn nur zum Helfen und zum Ja-Sagen zu meinen Plänen und Vorstellungen? Das war die Frage. Jesus, der Herr, sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer mir nachfolgen will, der muss mich mehr lieben als sich selbst. Und Jesus sagt es noch deutlicher, wer Vater, Mutter, Kinder oder irgendetwas anderes mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Das hat mich sehr betroffen und sehr bewusst gemacht. Hier liegt der Kasus Knaxus. Hier liegt unsere entscheidende Frage für unser Leben. Lieben wir Jesus mehr als unser Leben, als unsere Vorstellungen? Dieser Frage dürfen wir uns nicht entziehen. Diese Frage müssen wir stellen. Ich habe sie mir dann auch gestellt. Gemeinsam mit meinen Söhnen und mit meinem Schwiegersohn Christian bauten wir für Beate und ihn wieder ein Haus. Dabei entstand die Idee, einen geeigneten Stift zu entwickeln. Niemand hatte etwas für diesen Bereich bisher gemacht. Es gab nur die alten Zimmermannsbleistifte. Es entstand der Tieflochmarker. Und Jesus war dabei, als diese Idee Gestalt annahm. Und auch als ich die Genehmigung erhielt, es selber machen zu dürfen. Wir haben 2004 begonnen in unserem kleinen Anbau mit Anneliese und dem Christian, sind wir gestartet. Für uns alle war es ein großer Segen, mitzuerleben, wie sich dieses Produkt so positiv entwickelte. An ganz vielen Begebenheiten konnten wir die Hilfe und Führung unseres Herrn spüren und dafür dankbar sein. Es ging gut voran. Zuerst nur mit einem einzigen Produkt, dem Pika Ink, dann mit Pika Dry und inzwischen mit einem vollen Sortiment. Unser Herr hat uns hier auch wunderbar geführt. Wir sind jedes Jahr gewachsen und sind als Familienunternehmen erfolgreich unterwegs. Bei einer Missionsveranstaltung lernte ich Kurt Strunz, einen alten Meister mit einer kleinen Werkstatt, kennen. Er hat uns großartig dabei geholfen, viele Arbeitsprozesse zu rationalisieren und ist als wunderbarer Christ mit uns unterwegs. Auch als es darum ging, einen eigenen Vertrieb aufzubauen, hat uns Gott sehr geholfen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Von Anfang an begannen wir jeden Morgen unseren Arbeitsalltag mit einer Andacht zu beginnen. Um 9 Uhr treffen wir uns damals im Orange-Table-Room und heute in unserer Kantine und alle Mitarbeiter sind eingeladen. Inzwischen sind wir bestimmt 85 Mitarbeiter und ich denke, etwa die Hälfte kommen morgens um 9 Uhr, um die Losung zu hören und mit Gebet und mit einigen Gedanken in den Tag weiterzumachen. Seit 2008, als wir das inzwischen erstandene Pickerhaus einzogen, auch hier hatte uns der Herr geführt, gibt es einen offenen Gottesdienst im Konferenzraum seit 2012 als Freie Evangelische Gemeinde, als FEG. Als eure Brüder. Ja, nur die zwei Buchstaben verwechselt. Ihr seid ein EFG, wir sind eine FEG. Einer unserer Gastprediger, der Willi Zorn, hat mir wichtige und für mich echt hilfreiche Impulse für meinen Glauben gegeben. Das ist einmal Jesus im Alten Testament. Und ich habe gestaunt zu hören und zu erfahren und mir klarzumachen, dass er ja von Anfang an mit dabei war. Er ist der Baumeister. Er hat alles gebaut, gemacht. Die Ideen, die ihr seht in der Schöpfung, kommen von ihm. In ihm und durch ihn, sagt die Bibel, sind alle Dinge, die gemacht sind. Und er ist der angekündigte Retter, der Erlöser, der Messias, von dem alle Propheten wussten. Sie wussten es. Er hat zusammen mit dem Vater den Bund des Glaubens mit Abraham geschlossen. Ohne Beteiligung der Menschen. Nur Gott ist durch dieses Opfer hindurchgegangen, durch diese Tiere, die zerlegt worden sind, links und rechts. Der Vater und der Sohn sind durchgegangen. Abraham hat geschlafen. Das heißt, die Erlösung geschieht nicht durch Menschen, nicht durch unsere eigenen Werke, nicht durch das, was wir tun könnten, auch was wir im Glauben tun könnten, sondern die Erlösung geschieht einzig und allein durch Gott selbst, durch seinen Sohn, den er von Anfang an gebeten hat oder ihm gefragt hat, ob er bereit ist, diesen Schritt zu tun. Und Jesus hat gesagt, ich bin bereit, ich mache das. Und dieses Prinzip, der Glaube rettet, gilt für das Alte und für das Neue Testament. Es wird kein Mensch gerettet, außer durch den Glauben. Das Gesetz und die Gnade. Christus ist erschienen und hat die ewigen Ordnungen des Vaters erfüllt. Deshalb sind wir wieder durch den Glauben an Jesus nicht mehr unter dem Gesetz. Die Gnade siegt über die Sünde und von seiner Gnade leben wir. Sie macht uns frei und froh. Und die letzte Erkenntnis für mich ist eine großartige Hilfe, nämlich meine Beziehung, unsere Beziehung zu Jesus selbst. Es geht in allererster Linie um die Liebe zu ihm. Wer sich klar macht, welche große, gewaltige, existenzielle Bedeutung sein Kommen und Handeln für alle Menschen dieser Welt hat, kann es vielleicht nachvollziehen. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und ich werde ihn lieben und ich werde zu ihm kommen und der Vater wird zu ihm kommen und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Das führt uns in die Liebe zu Gott und Jesus. Sie kommt von Gott, diese Liebe, und ist das Größte, was wir in unserem Leben erfahren können und dürfen. Und wir brauchen wieder diese erste Liebe zu ihm. Dann wird uns sein Geist motivieren, uns helfen, uns leiten und zeigen, was wir tun können, was wir in unserer Lebenslage tun können, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir Schwierigkeiten haben. Und die Freude am Herrn wird unsere Kraft sein. Amen.